Und ein Spritzer Zitrone. Da sind wir wieder. Hallo ihr Lieben. Willkommen zum Podcast von Gastronovi für Gastronomen, für Menschen, die sich für die Gastronomie und unsere wundervolle Branche interessieren und alle die, die noch nicht interessiert sind und demnächst total begeistert sich denken, da will ich auch mitmachen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute einen unglaublichen Gast. Jemanden, der 115 Jahre Geschichte mitbringt. Begonnen mit Backwaren, dann über Gastronomie, Hotellerie. Ein Wellnessbereich ist auch dabei, wenn ich es richtig weiß. Ganz herzlich willkommen, Vibri Gomez.
Hallo, hallo Alice. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und für alle möchte ich den Schrecken nehmen. Ich bin keine 115 Jahre alt. Ich bin die vierte Generation von 115 Jahren. Also deswegen kann man mich noch verstehen.
Das Schöne ist ja, dass ein Teil davon mit Bild ist. Also wir sehen, dass du weit entfernt bist von 115.
Okay.
Wiebke, 115 Jahre Geschichte, da ist bestimmt einiges passiert. Magst du vielleicht uns mal mit an den Anfang nehmen und uns erzählen, wie das alles begonnen hat?
Ja, sehr, sehr gerne. Das Ganze war, wie eben schon angedeutet, mein Urgroßvater, seinerzeit, das war 1909, ein gelernter Bäcker, der mit seiner Frau Minna gemeinsam beschlossen hat, wir backen nicht nur Brot, wir verkaufen das in Zukunft auch und zwar auf eigene Rechnung. Dann hat er sich einen, so sagt es die Geschichte, einen Bauchladen gekauft, also sprich so eine Schublade, die man sich mit Lederriemen vor den Bauch bindet und ist damit durch die Straßen gezogen und hat Brot verkauft. Das waren die Anfänge.
Und das war also Frankfurt-Region, Hessen?
Richtig, wir sind südlich von Frankfurt in einer wunderschönen kleinen Stadt namens Neu-Isenburg.
Wie ging es denn nach dem Bauchladen weiter?
Nach dem Bauchladen kam der Erste Weltkrieg. Da war Brot natürlich extrem, also als Grundnahrungsmittel extrem gefragt. Und so ging es dann in der zweiten Generation mit meinem Großvater weiter, der wiederum den Zweiten Weltkrieg nicht als Wehrpflichtiger, sondern eben als systemrelevant, das Wort kennen wir mittlerweile ja alle, als Bäcker verbringen durfte, musste. Ja. Und wir haben aus dieser Zeit auch die ersten Aufnahmen im Prinzip, auf die wir uns verlassen können, wo mein Großvater tatsächlich nach der Schule den Schulkindern am Fenster alte Brötchen rausgibt, weil sie so viel Hunger haben und er sagt, okay, ich habe das übrig, ich schenke das an euch. Und die haben sich ganz doll gefreut und kamen jeden Tag nach der Schule bei ihm vorbei.
Das war dann aber schon eine Bäckerei.
Also richtig, das war dann ein anständiger Laden. Genau, ein echtes Ladenlokal. Und der hat dann auch expandiert ganz kräftig in Neu-Isenburg und hatte am Schluss, glaube ich, um die 10 Filialen. Und dann fingen im Prinzip an, dass die größeren Backketten entstanden sind. Das war nicht unser Business, also das konnten wir nicht. Wir waren echte Handwerker und so groß denken, das konnten wir nicht.
Okay.
Da kam dann der nächste Schritt und die nächste Generation ins Spiel.
Das waren dann deine Eltern?
Korrekt, ja. Ganz genau. Und mein Vater wiederum ist nicht in die Fußstapfen seines Vaters getreten, sondern der hat gesagt, ich möchte gerne Konditor werden.
Okay.
Und jetzt sagt der Bäcker über den Konditor nicht wenig abfällig, das ist der Zuckerbäcker, weil der ja keine Mengen bzw. Massen bewegt, sondern da nur so eine Spielerei macht. Aber das hat er ganz erfolgreich gemacht, der Papa.
Und da ist dann eine Konditorei draus entstanden?
Korrekt. Da wurde dann eine Konditorei draus und dann haben meine Eltern ein kleines Café angemietet und später auch gekauft. Und oben drüber gab es ein paar Gästezimmer und so kam ein Hotel dazu. Unsere Mutter ist Hotelfachfrau, gelernte und so wurde aus einer Bäckerei, dann eine Konditorei mit Gästezimmern und Gäste müssen versorgt werden. So kam die Gastronomie dazu. Naja, und jetzt habe ich das irgendwie alles unter einem Dach und ja.
Wusstest du schon früh, also du bist ja also natürlich sehr früh geprägt auf Gastronomie, auf Gastfreundschaft, auf Hotellerie. Wusstest du schon früh, dass das auch dein beruflicher Weg wird?
Ich hatte nie einen Druck von zu Hause im Sinne von, das musst du mal übernehmen oder auch mein Bruder, vice versa, der im Übrigen gelernter Koch ist, also irgendwie hat er es auch gemacht. Wir haben da keinen Druck erfahren und wir haben immer nur die Bereitschaft gesehen, dass wenn wir wollen, können wir mit einsteigen. Wenn wir es nicht tun, dann ist es besser, als es nicht leidenschaftlich zu tun.
Okay, das klingt nach einem sehr fairen Deal zu Hause.
Ja, definitiv.
Das hat dennoch aber bei dir dazu geführt, dass du ja eine Ausbildung gemacht hast und ja auch nicht irgendwo, sondern direkt mal zu Müller Wohlfahrt, in die Traube Turmbach zu gehen.
Ganz genau.
War das direkt nach der Schule?
Ja, das war direkt nach der Schule, genau.
Also für dich ja dann doch schon relativ früh zumindest mal den Weg eingeschlagen und ja dann auch sehr erfolgreich also die Ausbildung abgeschlossen und dann also die Identifikation oder das Interesse und Leidenschaft für die Branche war da.
Unbedingt. Also das war auch, als die Entscheidung dann bei mir gefallen ist, gab es da auch nie Zweifel, ehrlicherweise. Also ich habe nie daran gezweifelt, habe ich das Richtige gelernt? Ja, ich bin dann auch mal ausgestiegen, um mir selber zu beweisen, dass ich auch mal am Schreibtisch arbeiten kann und mit Kopf anstatt mit Händen und Füßen. Aber letzten Endes, ich bin sehr gerne und sehr zügig dann auch wieder zurückgekommen. Also ja, das war ein Exkurs, den habe ich gemacht. Mein Bruder hat den Exkurs bei der Bundeswehr gemacht. Das ist so ähnlich, das war nicht freiwillig. Aber es hat ihm, glaube ich, auch nicht schlecht getan. Und letzten Endes sind wir dann beide relativ zeitgleich um die Jahrtausendwende im elterlichen Betrieb eingestiegen.
Ja. Ich bin vor kurzem gefragt worden, was ich jungen Unternehmern oder die es dann werden möchten, rate, wenn sie sich mit dem Gedanken tragen, in die Gastronomie zu gehen. Gastronomie, Hotellerie nehmen wir jetzt mal vielleicht als eins. Und die erste Antwort oder der erste Gedanke, der mir kam, ist, 9 von 10 würde ich wahrscheinlich sagen, lass es lieber sein. Gar nicht so sehr wegen unserer Branche. Ich finde die Branche wunderbar. Die allermeisten wissen aber nicht, worauf sie sich einlassen. Es wirkt immer so schön, ich öffne mein eigenes Café oder ich mache mir mein eigenes 20-Sitzplätze-Restaurant, ein kleines Bistro. Es ist ganz süß und romantisch. Und viele vergessen, was alles dahinter steckt. Also, dass die Arbeit nicht aufhört, nur weil der letzte Gast gerade gegangen ist. Wenn ich 9 von 10 sagen würde, lass es lieber sein, was würdest du der einen Person sagen, was ist es, was dich so sehr begeistert an dem oder dich so sehr damals und vielleicht auch heute, wahrscheinlich heute ja auch noch, interessiert und begeistert an dem, was wir tun?
Also für mich ist es tatsächlich die schönste Branche der Welt, weil sie ist so entsetzlich abwechslungsreich. Und ich finde tatsächlich, und deswegen mit 9 von 10 komme ich gar nicht so gut klar, ich finde, es ist eigentlich für jeden was dabei. Es ist für den Introvertierten etwas dabei hinter den Kulissen. Es ist für den Extrovertierten vorne eine Bühne, die wird täglich aufgebaut. Es ist für den Schlaubi, ist in der Personalabteilung, in der Administration mehr als genug zu tun. Wir haben Zahlen, die wir auf Tagesbasis, fast auf Stundenbasis, dank toller Kassenprogramme übrigens, einsammeln können. Wer kann denn sowas? Also ohne da furchtbar viel einzusetzen, bei uns ist das ganz normal durch die Registrierkassen, dass wir die Daten sammeln. Durch die Hotel-Management-Systeme ist es ganz normal, dass wir Daten sammeln. Und da geht es jetzt gar nicht um den Verstoß gegen Datenschutzrechte oder sowas, sondern einfach Verhaltensmuster können wir beobachten und daraus können wir Rückschlüsse ziehen. Wen erreichen wir mit unserem Angebot? Und dann kann man direkte Marketingaktivitäten starten, weil man eben weiß, wer sein Publikum ist und warum die sich über einen Besuch bei uns freuen. Und ich meine, nenn mir eine Branche, wo das geht.
Ich bin sehr froh, dass du das so sagst. Mit den 9 von 10 meinte ich auch Unternehmer. Ich meinte nicht die Mitarbeitenden, also die sich selbstständig machen möchten.
Einverstanden, da bin ich bei dir.
Und ich bin bei den Mitarbeitenden komplett bei dir, weil es so viele unterschiedliche Bereiche gibt, wo man sich wiederfinden kann. Ich sage auch bei uns den Aushilfen, also den Studierenden, egal was du zukünftig machen möchtest, mach 6 Monate Gastronomie und dir kann fast nichts mehr passieren. Du bist bereit fürs Leben. Und ja, da sind wir absolut einer Meinung.
Das sehe ich auch so, ja, definitiv.
Ja. Na, dann machen wir doch an der Stelle auch, und das passt sehr gut, einen Sprung in die nähere Vergangenheit. Mhm. Du sagst elterlicher Betrieb. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern es ist jetzt dein Betrieb seit letztem Jahr oder Anfang diesen Jahres, dass du allein verantwortlich bist?
Ja, ganz allein bin ich seit 2021 und so ganz gewöhnt habe ich mich an den Gedanken noch nicht, aber es muss ja weitergehen irgendwie.
Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass vor allem bei Betrieben, das sind ja mehrere, also ihr habt, ist richtig, 2 Cafés, eins in Frankfurt und eins in Bad Vilbel.
Bad Vilbel, ganz genau.
Genau, dann die Bäckereien bzw. Konditoreien, das Hotel und ein Restaurant. Mhm. Das habe ich richtig?
Ja, hast du alles richtig aufgezählt.
Bei Betrieben mit so viel Tradition und so einer großen Historie kann ich mir vorstellen, dass da einiges an Herausforderungen mitkommt, wenn ein Wechsel kommt, wenn die nächste Generation die Verantwortung übernimmt. Was waren denn für dich die oder das Thema, wo du am meisten Herausforderungen oder am meisten mit zu kämpfen hattest?
Das ist tatsächlich das Thema Investitionsstau gepaart mit immer stärker eingreifenden Behörden in Themen wie, ich sag mal, Vorgaben im Allgemeinen und Besonderen. Ich meine damit Hygienerichtlinien, ich meine nicht zuletzt auch so Sachen wie die Kassensysteme, welchen Anforderungen die Kassensysteme genügen müssen. Es gibt so viele Vorschriften von außen, dann noch getoppt über den Mindestlohn, wobei ich an dieser Stelle ganz klar sagen möchte, bevor das in den falschen Hals kommt, es geht nicht um den Mindestlohn, über dessen gut oder schlecht möchte und kann ich nicht werten. Das tun andere Menschen, die können das besser. Aber was halt mit dem Mindestlohn einhergeht, ist, dass die anderen Mitarbeiter, die über Mindestlohn verdienen, einfach die gleichen Gehaltsforderungen haben. Und ich glaube, das wird von der Politik an der Stelle nicht gesehen. Das sind Herausforderungen, mit denen ich mich tagtäglich konfrontiert sehe und wo ich auch teilweise nicht genau weiß, wo das alles noch hinführen soll und wie wir da noch in irgendeiner Weise in der Lage sein sollen, zumindest das Unternehmen am Leben zu erhalten. Da geht es gar nicht unbedingt darum, dass man dicke Gewinne machen möchte oder so. Das ist bei einem Familienunternehmen nicht unbedingt das Hauptziel, sondern da geht es in erster Linie erstmal darum, dass das alles weiterläuft und dass das in Ordnung läuft und dass man zu seinem guten Namen auch steht.
Ihr habt 95 Mitarbeiter in dem Team.
Genau.
Ich kann mir gut vorstellen, dass so das Thema, also die Themen, die du gerade genannt hast, die auch transparent zu kommunizieren und die klar zu machen im Team, hey, das sind die Herausforderungen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, dass das auch eine Herausforderung ist, weil vor allem, korrigier mich, aber ich kann mir gut vorstellen, bei einem Betrieb, den es schon so lange gibt, wirst du ja welche dabei haben, die sind irgendwie Anfang 20 und welche dabei haben, die sind seit, keine Ahnung, 30 Über, Jahren im Unternehmen.
Ja, 37 Jahre ist mein Top-Kandidat. Ja. Der ist, mein Backstubenleiter ist seit 37 Jahren im Betrieb und wir haben auch eine Aushilfe, die ist 16, also ist das alles dabei, ja. Und es ist eine Herausforderung, denen klarzumachen, dass nicht der Euro, der reinkommt, auch der Euro ist, der bei mir auf dem Konto landet.
Ist das nicht brutto, ist nicht netto? Ist, war das nicht? Und Umsatz ist Gewinn, habe ich.
Umsatz ist bei den anderen Gewinn, bei mir leider nicht. Ich mache da was falsch.
die Herausforderungen, die du gerade beschrieben hast, ich glaube, die ziehen sich ja durch die Branche. Die haben wir auch. Also ich glaube, wir haben, wenn ich die letzten 3,5 Jahre nehme, dann haben wir über 40% Kostensteigerung bei Ware. Wir haben knapp 30 bei Personal und bei uns ist es ganz genauso. Also ich habe kaum Mitarbeitende, die überhaupt Mindestlohn verdienen. Das sind, wenn mal die gerade aus der Schule kommen, erster Job, Aushilfe. Alle anderen sind über Mindestlohn, auch jetzt, also auch schon über dem zukünftig neuen. Nur wie du es richtig beschrieben hast, das zieht sich ja durch. Dann kommt halt der Nächste und der Nächste und der Nächste und dann kostet der Cappuccino halt irgendwann 8 Euro. Schwierig.
Sehr schwierig.
Gibt es neben den Themen, die du die wir allgemein in der Branche haben, welche, die sich spezifisch auf den, nennen wir es mal Generationenwechsel, also vom der vorherigen auf die jetzige, also auf dich Generation, gezeigt haben, wo du mit zu kämpfen hattest in dem Übergang?
Also was es, glaube ich, bei jedem Führungswechsel gibt, ist eine Fluktuation. Also dass welche das Unternehmen verlassen, die einfach sagen, damit kann ich mich nicht identifizieren. Da muss ich sagen, das war bei uns extrem gering. Was aber daran lag, dass mein Bruder und ich im Prinzip Anfang der 2000er eingestiegen sind und übernommen, also wirklich, mein Bruder war damals schon Geschäftsführer mit meiner Mutter zusammen und ich habe dann die Geschäftsführung meiner Mutter übernommen im Jahr 2015. Damit haben die Mitarbeiter das gar nicht so richtig mitgekriegt. Also außer, dass die Seniorchefin dann irgendwann nicht mehr da war, gab es da sehr wenig Bewegung. Und ansonsten, glaube ich, haben wir eine Sache total unbewusst, aber sehr, sehr richtig gemacht. Wir haben einfach weitergearbeitet. Ja. Es hat sich einfach nichts, also weder haben wir ein Fest gefeiert, noch haben wir eine Trauerrede gehalten, noch haben wir Entwicklungsgespräche geführt oder sonstiges, sondern wir haben einfach weitergemacht und haben uns genauso committed gefühlt, wie unsere Eltern das vorher getan haben. Und in der Folge, also ich weiß von meinen Mitarbeitern aus Gesprächen, dass sie sich bei mir sehr wohlfühlen und sie würden diese Betriebszugehörigkeit nicht aufweisen, wenn sie sich hier nicht wohlfühlen würden. Und ich glaube nicht, dass das Standard ist. Ich habe kein wirkliches Rezept, was wir gut gemacht haben, außer dass wir eigentlich nichts gemacht haben. Wir haben uns nicht gestritten. Wir haben nicht irgendwelche horrenden Beträge an irgendjemanden auszahlen müssen oder sonstiges und damit die Unternehmung in Schieflage gebracht. Meine Mutter kam nicht auf die Idee, uns irgendwelche Gebäude wegzunehmen, dass wir das Hotel nicht mehr betreiben können oder sonst irgendwas. Das gab es einfach nicht. Wir waren da sehr unorganisiert, aber harmonisch unterwegs, würde ich sagen.
Ich glaube, ich habe von dir ein Zitat gelesen, also sinngemäß, nur mit der Veränderung, also man muss sich verändern, um aktuell zu bleiben.
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
So, genau so habe ich es doch gesagt.
Genau.
Vor allem bei Betrieben, die es schon eine ganze Weile gibt, kann ich mir vorstellen, dass sowohl Gäste als auch das Team vielleicht nicht jede Veränderung unbedingt immer so begeistert aufnehmen. Wie war denn das bei euch?
Genau so, aber ich habe, wie du eben ja schon angedeutet hast, in einem sehr traditionellen Unternehmen gearbeitet oder gelernt und habe dort den Begriff gelernt in meiner Ausbildung und ich hoffe, es hört niemand zu, bei dem ich gelernt habe, das 4711-Syndrom. Und das 4711, für die jüngeren Zuhörer, das ist ein sogenanntes Kölnisch Wasser, das früher jede Dame, egal welchen Alters, weil es war, glaube ich, das einzige Parfum, das in der Nachkriegszeit in Deutschland verfügbar war, an sich hatte. Ja. Und irgendwann wurde die Generation, die 4711 benutzt hat, etwas älter und noch älter und noch älter. Und wir haben immer gesagt, naja, 4711 stirbt irgendwann aus. Und das war so das Saying und das hat mich tatsächlich geprägt und so kam es, dass wir unser erstes Café aufgemacht haben, also eines von den zweien, das du gerade beschrieben hast, das in Bad Vilbel, haben wir aufgemacht mit der Zielsetzung, da gibt es nur Holzbänke. Da gibt es kein Plüsch, da gibt es keine Polstersessel, da gibt es gar nichts, da gibt es nur Holz und es gibt Self-Service. Und warum gibt es das Ganze? Damit wir junges Publikum haben. Mhm. So, und das hat auch gut geklappt, wobei jetzt haben wir sehr gemischtes Publikum. Die Alten haben sich am Anfang sehr aufgeregt, dass das unbequem und schäbig ist. Und dann haben wir gesagt, ja, stimmt, das war unser Konzept. Vielen Dank, dass Sie es erkannt haben. Und dann sind Sie trotzdem gekommen. Und jetzt kommen Sie immer noch. Also ja, sie schimpfen. Und sie haben auch teilweise, also man darf das nicht ignorieren, also manchmal ist das auch sehr, sehr wertvoll, was aus dem, also oder nicht manchmal, meistens, also zum Beispiel Hotelkritiken nehmen wir extrem ernst, also da wird über jede schlechte Kritik wird im Teammeeting gesprochen und überlegt, was ist dran, was war Frust und was ist wahr Und alles, was wahr ist, wird versucht zu verändern, wenn es irgendwie in unseren Möglichkeiten steht. Weil das wertvollere Unternehmensberatung kannst du natürlich nicht bekommen. Mhm. Nichtsdestotrotz, es gibt manchmal betriebliche Entscheidungen, die bewusst getroffen sind, mit denen Stammgäste und auch langjährige Mitarbeiter nicht unbedingt konform gehen. Trotzdem glaube ich, wenn ich nur Schwarzwälder Kirschtorte backen würde, dann hätte ich keine Kunden. Ich
Schwierig,
muss ja. auch ein bisschen Matcha und ein bisschen Macarons anbieten. Das geht nicht anders.
Das ist tatsächlich was, da tue ich mir auch schwer mit. Also vor allem mit diesem Matcha-Thema aktuell. aber gut.
Kombi Flexi.
Was wir machen, und das passt sehr gut zu dem, was du genannt hast, wir nehmen in jedes Team-Meeting, also in das Führungskräfte-Meeting, die Top-3-Bewertungen der letzten Woche und die schlechtesten 3 Bewertungen. Und wir sprechen im Wesentlichen nicht über den Inhalt der Bewertung, sondern wir besprechen, Frage 1 ist, liegt es in unserer Verantwortung? Also haben wir das zu verantworten, was da passiert ist, wenn es eine negative war? Und 2 ist, was tun wir, damit es zukünftig nicht mehr passieren kann? Also wir gehen weniger auf den Inhalt ein, sondern vielmehr, was können wir daraus lernen, um das zu verhindern? Und das Gleiche machen wir mit den positiven Bewertungen auch. War das Zufall oder haben wir das zu verantworten? Und wenn ja, was können wir tun, damit wir das möglichst oft wieder und wieder und wieder replizieren können? Ja, und das funktioniert tatsächlich recht gut. Am Anfang habe ich mich, so 2015, 2014, 2016, habe ich mich aufgeregt über Bewertung.
Ganz schwieriges Thema. Kritik, naja, wer hört das schon gerne?
Ich habe dann irgendwann, hat die Suna, also meine sowohl Lebens- als auch Geschäftspartnerin, mir verboten, dass ich Bewertungen beantworten durfte. Ich durfte nicht mehr, weil das, ja. Aber inzwischen ist es ein sehr wertvolles Tool. Natürlich dürfen wir unterscheiden zwischen denen, die ja, einfach nur Tastaturhelden sind und denken, sie müssen mal ihren Frust loswerden. Und denen, wo wirklich was dran ist, wo wir uns verbessern können.
Ja. Ja. Also das teile ich auch.
Wenn du in die Zukunft schaust, also immer jetzt und die nächsten, was weiß ich, 2, 3, 4, 5 Jahre. Zum einen, wohin siehst du eure Entwicklung gehen? Also, sagst du, was sind so die Schritte, die du noch angehen möchtest? Und wohin siehst du unsere gesamte Branche sich entwickeln? Also was dürfen wir verändern, lernen, besser machen, effizienter machen, um mit den ganzen Herausforderungen, die es ja zweifelsfrei gibt, zukünftig herumgehen zu können?
Also für meinen eigenen Betrieb sehe ich die nächsten 5 Jahre tatsächlich meine Haupthausaufgabe, ein alteingewachsenes Unternehmen und vor allem das damit verbundene Gebäude für die Zukunft gut aufzustellen. Und da geht es nicht darum, dass ich mir da irgendwo unbedingt einen Nachfolger oder sowas suche, sondern einfach, ich habe viele Dinge übernommen, die nicht so ganz super gewesen sind. Und das möchte ich einfach vermeiden. Egal, ob ich mal verkaufe, verpachte oder an meine Kinder übergebe, das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Was unsere Branche angeht, bin ich der Meinung, wir sollten uns vor allem das bewahren, was uns die Maschine nicht abnehmen kann. Lass die Maschine alles machen, was sie kann, aber bewahre dir Dinge, die die Maschine einfach niemals so können wird wie wir. Weil sie nicht authentisch ist und weil sie keine Emotion mitbringt. Und das würde ich mir sehr wünschen. Und da gehen wir, glaube ich, schon in eine verdammt gute Richtung, dass es viele ambitionierte junge Gastronomen gibt, die sich Mühe geben, keine Ahnung, mit Latte Art oder mit richtig geilem Kaffee oder irgend solchen Sachen, also die einfach eine Passion für das Produkt haben, das sie sich herausgesucht haben. Mhm. Und diese Passion, die wird uns die Digitalisierung niemals ersetzen können. Aber die Digitalisierung kann uns ganz viel unterstützen, dass wir den Weg dorthin trotz Mindestlohn und Hygienevorschriften und DSGVO und wie sie alle heißen, erfüllen können.
Ja. Also ich formuliere das gerne so als, also all das, was der Gast nicht sieht, können die Maschinen übernehmen.
Genau.
Und überall da, wo eine Beziehung zu einem anderen Menschen entsteht, ich glaube, da sind wir in einer sehr, sehr glücklichen Situation, dass vielleicht kommt irgendwann auch bei uns eine Maschine, die das übernimmt, aber ich glaube in naher Zukunft nicht.
Genau.
Und
ganz genau.
Das bringt uns in eine sehr, 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 wie ich finde, optimistische Ausgangslage. Ich weiß nicht genau, wann wir da hinkommen, aber so wie du es beschrieben hast, also das zu bewahren, was uns auszeichnet in der Branche.
Genau.
Ja. Wunderbar. Wiebke, ich habe noch, nachdem wir jetzt über viele Sachen beruflicher und professioneller Natur gesprochen haben, habe ich drei eher private oder persönlichere Fragen an dich. Bist du bereit? Wiebke, was war der erste Job, den du gemacht hast? Dein allererster?
Naja, das liegt, glaube ich, bei einem Gastronomenkind auf der Hand. Ich habe in der Spülküche angefangen. Als der Papa die Frage beantwortete mit, hast du mal Geld? Ja, du kannst spülen gehen. Mhm. War das mein erster Job, ja.
Hat aber geklappt, oder?
Hat geklappt, ja. Ja. Ich habe großartig gespült und ich kann das auch noch. Und da staunen auch ganz viele Mitarbeiter immer wieder, wie sortiert und wie ratzfatz
schnell das
ich
geht
die Spülmaschine bedienen kann. Ja, das ist gar nicht schlecht.
Und wie voll die auf einmal ist, bevor man sie anmacht.
Genau. Und wie wenig dreckig das Geschirr ist, das man da durchlässt. Ja,
ja.
Ja, habe ich gelernt.
Gut. Wiebke, wenn du dir eine Gastronomie raussuchen darfst, zu der du unbedingt gehen möchtest, mit dem du sagst, das empfehle ich dir, Alice, auf jeden Fall, da musst du mal hin, essen, trinken, Erlebnis, was auch immer, was wäre das?
Ach, das ist sehr, sehr einfach, wobei ich diesen Ort nicht nur der Kulinarik wegen jetzt nenne, sondern auch wegen der Emotionen, die ich dort erleben durfte. Das ist tatsächlich am Genfer See, gibt es ein klitzekleines Relais-Gourmand-Restaurant, das nennt sich Auberge du Raisin. Und ich hatte die Freude, mit der Tochter gemeinsam in meiner Ausbildung arbeiten zu dürfen. Sie war damals Praktikantin in der Traube und ich habe sie kennengelernt. Ich fand sie super und habe sie dann da unten, als ich in der Westschweiz war, besucht. Das schönste Restaurant der Welt und lecker ist es obendrauf. Ja.
Klingt nach einem Besuch.
Ja, unbedingt.
Wiebke, wenn es mal nicht so läuft, also das Leben gibt dir Zitronen und es läuft mal nicht so richtig. Was ist dein Weg, da wieder eine positiv optimistische Ausblick zu finden?
Also selbstverständlich mache auch ich Limonade, wenn ich Zitronen bekomme. Aber wenn ich gerade keine Limonade mache, dann ist das eine sehr einfache Frage und das tue ich täglich. Da muss es mir nicht schlecht für gehen, da darf es mir auch gut für gehen. Das ist, ich mache Sport. Das ist mein Ausgleich. An der frischen Luft am liebsten, aber auch alles andere. Hauptsache Sport. Ja.
Das habe ich gelesen vor ein paar Tagen. Das ist eine große Kunst, auch wenn es keinen Grund gibt, dass es einem gut gehen könnte, dass es einem trotzdem gut geht. Irgendwie so auch das nur sinngemäß. Ja, sehr schön. Lieben Dank dir.
Sehr gerne.
Wiebke, ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute in deinen Betrieben, mit deinem Team, mit deinen Teams. Und das Schöne ist ja, Heidelberg und Bad Isenburg ist gar nicht so weit voneinander entfernt.
Gar nicht.
Also sowohl du zu uns als auch wir zu euch. Das ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe und ich bin mir sicher, für die, die zugehört haben, waren Informationen und Themen dabei, von denen ihr profitieren könnt. Freuen uns aufs nächste Mal. Ich wünsche dir einen wundervollen, sonnigen Nachmittag. Lass dir gut gehen. Und an euch alle, bis bald und tschüss.
Vielen lieben Dank, lieber Alice. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht, dein Gast sein zu dürfen. Und garantiert werde ich in Heidelberg vorbeikommen.
Freue mich drauf. Bis bald.
Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.
Du willst deine Gastronomie digitalisieren? Dann schaue für mehr Infos unter gastronovi.com.